Geht super. Man hört mich, sehe an, man sieht mich und ich sehe auch was. Gleich am Anfang ein Foul. Nein, ich sehe recht schnell. Schlecht. Wer hat heute keine Zeit oder wenig Zeit? Bitte ja nicht die Hand heben. Okay, alles klar. Ich sehe es sowieso so schlecht. Das Zweite. Ich weiß nicht, ob der Horst es erzählt hat, was ich eigentlich vorhatte. Oder was mein Wunsch war, ich wollte so die Waffen des, ja, der heutigen Zeit am Eingang gleich einsammeln lassen. Das wären diese tollen Smartphones heute. Der Horst hat es nicht gemacht und Gott hat mich gleich eines Besseren belehrt. Diese Smartphones kann man ja so super auch benutzen als Pultlicht. Ihr merkt auch, ja, haben tolle Funktionen. Sind nicht nur zum Telefonieren da, man kann auch gut das Licht gebrauchen. Das Gebet, wie ich schon erwähnt habe, ganz am Anfang, ich war etwas betroffen, als Horst mir dieses Thema ans Herz gelegt hat, weil ich weiß, dass das Gebet ein sehr schwieriges Thema im Leben eines Christen ist und auch in meinem Leben liegt einiges im Argen und das darf ich hier auch so sagen. Gebet ist ein Thema, auf das man lieber nicht angesprochen werden möchte. Und doch hat es mir diese Vorbereitungszeit auch geholfen, Dinge wieder zu regeln, zu überlegen, was muss anders sein in meinem eigenen Leben, was muss ich ändern und aus diesem Gedanken entstand dann eben die Predigt. Ein Satz, das uns meistens gar nicht gefällt, hat mir nicht gefallen und euch gefällt es mit Sicherheit auch nicht. Früher war alles anders. Früher war grundsätzlich alles besser. Das habe ich von meinen Eltern gesagt bekommen, das habe ich meinen Kindern gesagt, da sagt ihr wahrscheinlich euren jüngeren Geschwistern schon jetzt, also ich kenne es von mir, von zu Hause, da sagt die Elisabeth schon zu Rebecca, die Elisabeth ist 22, sie ist 17, als ich 17 war, da war alles anders. Also ihr merkt, das zieht sich durch die eigentlich ganze Weltgeschichte. Früher war immer alles besser. Aber eine Frage bleibt die gleiche damals wie heute. Was machst du mit deinem Leben? Was machst du mit deinem von Gott dir geschenkten Leben? Wie sieht dieses Leben aus? War denn früher wirklich alles besser, alles anders? Ich glaube es nicht. Ich denke, jede Generation muss den eigenen Weg gehen, eine eigene persönliche Beziehung zu diesem Gottschöpfer finden und aufbauen. Meine persönliche Überzeugung, jede Generation für sich. Aber schauen wir trotzdem mal auf die erste Gemeinde. Die war bestimmt ganz toll. Die erste Gemeinde, die hatte unglaubliche Säulen. Da war ein Paulus, da war ein Petrus, ein Jakobus, ein Johannes. Säulen der Gemeinde. Auch diese Gemeinde hat solche Säulen. Ihr habt jetzt einen neuen Pastor, Johannes Burghof, Norbert Schröder und viele anderen Säulen der Gemeinde. Aber eins muss man sagen, wenn eine Gemeinschaft, eine Gemeinde auf Menschen aufgebaut ist, dann wird sie nicht bestehen. Zumindest nicht lange. Und ich möchte jetzt mit euch einen Text anschauen aus der Apostelgeschichte, aus dem Kapitel 3, 2, Entschuldigung, 2, 42. Da steht es nämlich, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Das sind die wahren Säulen einer Gemeinschaft, die wahren Säulen eines persönlichen Glaubenslebens. Beständig bleiben in der Lehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und beständig im Gebet. Jesus als Fundament natürlich, dann das Persönliche, der persönliche Glaube gestützt auf diesen Säulen, dann die Gemeinschaft aufgebaut, so wie die erste Gemeinde damals. Säulen, die heute leider etwas zu bröckeln beginnen, die heute leider nicht in sehr guten Zustand sind. Das merkt man oft in persönlichen Gesprächen mit Christen, das merkt man auch oft an verschiedenen Gemeinden. Diese Säulen sind renovierungsbedürftig. Und deswegen heute auch dieses Thema gut gewählt. Eine Säule deines persönlichen Lebens, eine Säule der Gemeinde, das Gebet. Was ist eigentlich ein Gebet? Zu wem bete ich da eigentlich? Gebet, ist es eine christliche Pflicht? Gibt es da eine Lizenz zum Beten? Vielleicht nur für den Seniorenkreis? Die haben ja meiste Zeit. Dann sollen sie doch immer beten. Dann gibt es auch Traditionen. Ich will nicht sagen, dass es schlecht ist. Tischgebet ist etwas Wunderbares. Aber die Frage ist, wie verinnerlichen wir das wirklich? Wie echt ist das Gebet? Ist das einfach nur so gesagt, weil es gehört, weil die Tradition das so möchte? Oder steckt da mehr dahinter? Und dann gibt es das allererste Gebet. Wenn du noch nie diesem Jesus Christus begegnet bist, wenn du noch nie eine Beziehung zu ihm hattest, dann gibt es dieses allererste Gebet. Jesus Christus, komm in mein Herz. Jesus Christus, verändere mich und mein Leben. Offenbare dich mir, lehre mich zu beten. Das ist der allererste Wunsch. Ein Gebet, das jemand spricht, der noch nie in einer wirklichen Beziehung zu Jesus stand. Und dann stellt sich die Frage natürlich, zu wem beten wir dann, zu wem kommen wir mit unserem Anliegen? Welchen fremden Menschen würdest du deine innersten Wünsche, deine Sorgen, das, was dich bewegt, wirklich anvertrauen? Ist das der Mensch, den du einfach so auf der Straße triffst? Dem schüttest du gleich dein Herz aus? Zu wem läuft ein Kind, wenn es sich verletzt, wenn es Schmerzen hat, wenn es traurig ist, doch nur in die Arme von Vater und Mutter? Und so möchte Gott auch, dass wir in seine Arme laufen. Ein Gespräch in eine Beziehung. Mit Gott auf eine Welle sein. Wir haben hier mit diesem Dosentelefon gemerkt, ist gar nicht so einfach. Genauso schwierig ist es manchmal mit Funkgeräten. Diese Dinge kenne ich noch von früher aus meinem Arbeitsbereich, da wo ich tätig bin, gab es noch keine Telefone, haben wir eben diese Funkgeräte gehabt und dann gab es viele Frequenzen, 1 bis 10. Und wenn ein Arbeitskollege natürlich die falsche Frequenz hatte, da hatte er einen Elektriker erreicht als einen Schlosser und da gab es natürlich viele, viele Schwierigkeiten und Missverständnisse. Und so ist es mit Gott auch. Sind wir auf der gleichen Welle mit Gott? Und dazu wollen wir uns einen, möchte ich fast sagen, extremen Beter anschauen. Ein Mann des Alten Testaments, der eine wirklich tiefe, tiefe Beziehung zu Gott hatte. Über 70 seine Gebete, seine Psalmen oder seine Lieder sind uns überliefert. David. Ich glaube, der hat viel mehr gebetet als nur 70 Mal, ganz gewiss. Bei diesen 70 Mal war entweder jemand dabei, der dieses Gebet aufgeschrieben hat, oder David hat es selber aufgeschrieben und so auch weitergegeben. Und David hatte einen Wunsch. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen so salopp. David, genauso wie Salomo, hat einen Wunsch frei. Wir wissen, Salomo wünschte sich die Weisheit. Was war der Wunsch eines Davids? Und das lesen wir in Psalm 27. Eines habe ich vom Herrn erbeten, Danach trachte ich, zu bleiben im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens, nah am Gott zu bleiben. David wünscht sich keine Macht und Reichtum, auch nicht Weisheit. Er möchte nur nah an Gott bleiben, in seinem Hause, in einer Beziehung mit dem lebendigen Gott. Und das Bild einer Beziehung, das sich im Laufe der Zeit auch verändert, das finden wir in dem Psalm 23. Und das schauen wir uns jetzt auch noch an. Psalm 23, jeder kennt es, wird oft dann gebeten, wenn Menschen in der Not sind, wenn Christen in der Not sind, aber die wenigsten, wenn es so gelesen haben, wie ich es heute lesen möchte. Hier ändert sich eine Beziehung zwischen David und seinem Schöpfer. Aus der dritten Person wird die zweite Person ganz innig und ganz vertraut. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Und hier hören wir immer er. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und jetzt ändert sich etwas. Und ob ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Jetzt wird es ganz persönlich. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Aus einem Er wird ein Du, eine ganz persönliche, innige Beziehung. Aus einem Ich werden Du oder wird Du und dann zum Schluss werden wir. Wenn Jesus in dein Leben eintritt, dann seid ihr zu zweit, dann gibt es ein Wir. Jesus in dir. Johannes 13, Vers 14, Vers 23. Und wir bleiben jetzt länger hier in diesem Text aus dem Johannesevangelium. Da steht es: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir, Jesus und sein Vater, werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Das ist das, was vorhin schon die Michelle auch erwähnt hat. Wenn Jesus hier wäre oder wenn Jesus hier ist, wo ist er denn? Ist er hier im Raum? Nein, Jesus sagt hier, er wird Wohnung nehmen in dir. Er und sein Vater. Und wir wissen auch, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Die Dreieinigkeit Gottes wohnt in uns. Näher geht es gar nicht. Es geht nicht näher. Die Anwesenheit Jesu hier in diesem Raum, diese Anwesenheit ist in uns, in jedem von uns, innen drin. Und dann stellt sich die Frage, in welche Richtung müssen wir denn beten? Da hören wir immer wieder, die einen beten Richtung Osten, die anderen beten Richtung Jerusalem, noch andere noch woanders, in den Himmel hinauf. Aber wenn wir so richtig überlegen, wir brauchen in gar keine Richtung beten, sondern wir müssen auf unser Herz schauen, auf diese Beziehung zu Jesus Christus und zu Gott selbst. Und dann beten, denn Gott hört es, weil Gott in uns wohnt. Eine ganz besondere Beziehung. Und versuche dann, wenn du das verstanden hast, wirklich zu beten in dieser Form wir. Wenn du dann eine Klage hast, wenn du meinst, du schaffst etwas nicht und sagst, Herr, wir schaffen das nicht. Das klingt doch ganz komisch. Wir wissen doch, dass Gott alles möglich ist. Wenn du sagst, Herr, diese Probe, diese schaffen wir nicht. Ich verstehe das eine oder andere nicht. Dann klingt das eigentlich fast lächerlich. Denn wir wissen, Jesus kann alles schaffen. Und wenn du dich gut vorbereitet hast und mit Jesus in diese Probe gehst, dann wirst du das auch schaffen. Einen Tag, und das lege ich dir ans Herz, mach das mal, das wird ganz lustig. Einen Tag immer in dieser Person zu reden. Wenn dir dann sagt, ich habe ein Date mit jemand oder sagt, ich oder wir gehen und treffen uns, keine Ahnung, mit Nicole oder Anneliese, da wird doch jeder fragen, wie wir? Wer ist denn wir? Ja, ich und Jesus, wir haben jetzt ein Date. Und dann sagst du, wenn meine Frau zu mir sagt, oder ich sage zu meiner, oder meine Frau zu mir, das ist besser, wir gehen einkaufen, da würde ich gleich einen Protest einlegen, denn ich gehe grundsätzlich nicht einkaufen. Ja? Ich finde es furchtbar. Dann kann meine Frau sagen, ja, wir gehen einkaufen, ich mit Jesus. Wir gehen einkaufen. Dieser Jesus ist in uns, er lebt in uns. Er hat Wohnung in uns, also er geht auch mit uns. Wollen wir das auch wirklich? Versuch doch mal einen Tag das so durchzuhalten, in dieser Form zu reden. Das ist ganz interessant, was dabei herauskommt. Beten in einer Beziehung zu Jesus Christus, zu Gott selbst. Welche Erfolgschancen gibt es da? Hört Gott unser Gebet? Antwortet er auf unser Gebet? Johannes 14, Vers 13. Da steht es, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr bitten werdet in meinem Namen. Das klingt erstmal sehr einfach. Zu jeder Zeit immer sich an Jesus zu wenden. Aber in Kapitel 15, Vers 7 steht es ein bisschen mehr. Wenn ihr in mir bleibt, in meinen Worte und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Merkt ihr den Unterschied hier? Hier gibt es noch mehr. Und eigentlich auch in dem Bibelvers, was ich vorhin gelesen habe, da gibt es auch noch mehr. Hier steht es, wenn ihr in mir bleibt. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Das ist ganz wichtig, dass diese Beziehung lebendig ist, dass diese Beziehung zu Jesus Christus da ist. Sonst wird das Beten kraftlos. Die Juden oder Israeliten haben immer so gebetet. Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und mir fehlte da schon immer dieses Persönliche. Ich will nicht sagen, Gott hörte diese Gebete nicht oder hört sie heute nicht. Natürlich hört er Gott auch diese Gebete. Aber stellt euch vor, wie persönlich das ist, wenn wir sagen dürfen, Vater unser, der du bist im Himmel. Welche Beziehung herrscht da? Wer hat es möglich gemacht? Eben Jesus Christus. Durch seinen Tod hat er den Weg zum Vater freigemacht und hat uns auch dieses Gebet gelehrt. Und das würde ich auch gerne mit euch am Ende der Predigt zusammen beten. Viele meinen, es ist schon so ein bisschen abgedroschen. Das persönliche Gebet ist ganz wichtig. Aber das, was Jesus einen lehrt, finde ich, hat für immer Bestand. Und wir dürfen dieses Gebet beten zu jeder Zeit. Und es wird immer gehört. Die andere Frage stellt sich, wie bete ich? Oder wo bete ich? Was zerstört oder was stört die Beziehung und das Gebet? Nochmal zurück zum Video. Kein Empfang, keine Verbindung. Falsche Funkfrequenz vielleicht. Zum Ersten ist Gebet ein Reden und ein Hören. Mein lieben Gott hat uns die Sprache gegeben. Gott hat es uns geschenkt und Gott redete schon mit den ersten Menschen. Er ging durch den Garten Eden und rief nach Adam und Eva. Gott hat schon immer gesprochen. Haben wir die Sprache heute verlernt? Warum fällt es uns so schwer zu beten, diese Sprache auch wirklich zu benutzen? Und die Psalmen, die ich schon vorher erwähnt habe, sind eine gute Gebetshilfe in einer solchen Situation, wo uns einfach Worte fehlen manchmal. Um es ist vielleicht aufs Neue zu lernen. Da sind die Psalme einfach wunderbar. Sie ermahnen nicht wirklich, sie korrigieren nicht wirklich, sondern die Psalmen lernen uns wieder ein persönliches Gespräch mit Gott zu führen. Das ist so wichtig. Und wie ist es mit dem Schweigen? Ich habe jetzt eine Woche lang gelernt, so ein bisschen versucht, diese Jugendsprache zu lernen. Meine Tochter hat mir gleich gesagt, kannst du gleich bleiben lassen, das funktioniert sowieso nicht. Klingt nur komisch. Aber gut, Schweigen. Was ist das Schlimmste, wenn sich zwei junge Menschen treffen, wenn sie ein Date haben? 2 Minuten Schweigen, das ist ganz schön lang, ne? Das kann schon richtig übelst werden. Das wird peinlich und dann irgendwie, wenn man sich nichts zu sagen hat, das wird böse. 2 Minuten Schweigen. Nach 20 Jahren Ehe, wir sind vom gleichen Alter fast, 20 Jahre Ehe, da ist das Schweigen ein Segen. Das kann ich euch sagen. Ihr lacht. Wenn man miteinander Zeit verbringt, wenn ich mit meiner Frau spazieren gehe, wenn wir unterwegs sind, wir wissen, wie der andere tickt, wir wissen, was der eine braucht, wir wissen, was die Wünsche sind. Und dann ist so eine Stille wirklich ein Segen, wo man einfach nur spazieren geht und nicht andauernd über irgendwas reden muss. Der Zwang ist gar nicht da. Man genießt die Zeit und schweigt einfach. Und dann sind wir manchmal der Meinung, wir müssen Gott informieren. Nicht? Gott weiß nicht Bescheid, was uns fehlt. Ja? Dann fangen wir an, Herr, in der Schule zwickt's. Mit den Freunden klappt auch nicht so wirklich. Mit den Eltern habe ich Dauerstreit und. Wir müssen Gott alles auftischen, weil er nicht Bescheid weiß. Und wenn wir da fertig sind, dann meinen wir, müssen Gott motivieren. Also Herr, schau hin. Im Jugo, da setze ich mich voll ein. Im Hauskreis und da bin ich unterwegs und das mache ich noch mit. Also jetzt bist du mal an der Reihe. Jetzt solltest du mal meine Gebete erhören und wirken. Ist es wirklich so, dass Gott nicht Bescheid weiß, dieser Gott, der eigentlich in uns lebt? Und doch tun wir manchmal so, als würde es nicht wissen. Ich schlage mal Matthäus Evangelium auf, denn Jesus sagt etwas zu diesem Thema. Matthäus Evangelium Kapitel 6, Vers 7 bis 8. Da steht es, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern. So steht es hier, wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Man darf es natürlich schon auch nennen, aber wir sollten niemals meinen, dass Gott nicht weiß, welche Not oder welche Bedürfnisse wir haben. Und im Petrusbrief in Kapitel 5 steht es, alle Sorgen werft auf mich. Und das ist ganz wesentlich. Bevor wir anfangen zu beten, müssen wir oder dürfen wir diese Sorgen auf diesen Jesus werfen. Wir müssen diesen Mut haben und den Glauben haben, dass Jesus diese Sorgen, alles, was uns belastet, alles, was uns zu Boden drückt, dass dieser Jesus das tragen kann. Werft alle Sorgen auf mich. Und dann bete. Dann wird dieses Gebet frei sein. Dann wirst du befreit und kannst du wirklich deinem Schöpfer begegnen. Gebet ist auch eine Haltung. Aber vor allem ist es eine Zeit mit Gott. Die meisten, alle hier, sind erwachsene Menschen. Und wenn ihr zurückdenkt, so ein bisschen an die Kinderzeit, was war das Wertvollste an der Zeit mit euren Eltern? Ich sage, das war die Zeit mit den Eltern. Wenn sich der Vater Zeit genommen hat, mit euch was unternommen hat, genauso die Mama ein offenes Ohr hatte und euch zugehört hat. Vielleicht gab es den einen oder anderen, der mehr in eine Spiele oder irgendwelche Spiele mehr geschätzt hat oder Konsolen oder sonst was. Aber ich weiß noch aus meiner Kindheit, gut, da gab es die ganzen Sachen nicht. Und trotzdem, wenn ich zurückdenke, das war die schönste Zeit, wenn sich Eltern meine angenommen haben. Wenn sie gesagt haben, komm, wir machen was miteinander. Gott hat unendlich Zeit und er interessiert sich für dich und für mich. Und du? Wie viel von deiner wertvollen Zeit bist du bereit, Gott zu geben? Und eigentlich ist die Zeit etwas, was uns Gott schenkt. Wie viel Zeit sind wir bereit, Gott zurückzugeben? Diese Zeit kommt auch von ihm. Es gibt ein wunderschönes Lied, ich liebe dich, Herr. Keine ist wie du, anbetend neigt sich mein Herz dir zu. Wie viel Zeit möchtest du mit diesem Jesus verbringen? Die allerwichtigste Zeit. Ich habe euch ein Lied mitgebracht. Ich weiß gar nicht, ob das Musikteam das nochmal singen wird, aber ich lese euch mal eine Strophe von diesem Lied. Da geht es um Beten und dieses Lied fasst das Ganze wunderbar zusammen. In der Stille angekommen, werde ich ruhig zum Gebet. Große Worte sind nicht nötig, denn Gott weiß ja, wie es mir geht. Danken und loben, bitten und flehen, Zeit mit Gott verbringen, die Welt mit offenen Augen sehen, reden, hören, fragen, verstehen, Zeit mit Gott verbringen. Ein wunderbares, wunderbares Lied. Wie anders ist heute die Wirklichkeit? Die Christen, die eigentlich die Berufenen sein sollen oder sind mehr die Getriebenen heute und Gejagten von einem Termin zum anderen, andauernd belästigt, manchmal freiwillig, manchmal auch nicht, manchmal ganz bewusst von diesem Teil. Und es macht mich manchmal auch ganz traurig, auch wenn die jungen Leute das kaum hören wollen. Ich bin ein S-Bahn-Fahrer, fahre jeden Tag nach München rein. Und wenn ich sehe, was heute so in der S-Bahn passiert, eigentlich passiert gar nichts. Die Menschen reden nicht mehr miteinander. Jeder ist beschäftigt, hat so ein Teil, entweder tippt er da rum oder hat die Kopfhörer im Ohr, hat keinen Blick mehr für seine Nächsten, für die Menschen um ihn herum. Jeder blendet alles aus. Wir nehmen die anderen Menschen nicht mehr wahr. Wir nehmen manchmal auch Jesus gar nicht mehr wahr, dass dieser Jesus eigentlich immer in uns ist, weil es immer etwas anderes gibt. Immer gibt es diese komischen Signale, entweder ist es ein Pfeifton oder noch was anderes. Man sitzt und meint, so, jetzt ist ruhig. Jetzt ist schön und dann liegt das Teil daneben und es pfeift auf einmal wieder. Und die Zeit ist vorbei. Und es ist so schwer, jemandem auch zu sagen, leg das Teil endlich weg. Das ist heute so selbstverständlich, dass es immer und allgegenwärtig ist. Für uns Alte ist es manchmal schon ganz traurig. Und es gibt einen, der Gott auf eine ganz besondere Weise begegnete. Das war Elia in 1. Buch Könige in Kapitel 19. Eine ganz markante Geschichte. Gott begegnet Elia und es kommt ein Riesensturm. Und die Bibel beschreibt es auch ganz deutlich. Bei diesem Sturm da, keine Ahnung, fallen Felsen, Bäume kippen um und. Es ist wirklich was los. Aber Gott war nicht in diesem Sturm. Dann gibt es ein gewaltiges Erdbeben. Und auch da war nicht Gott zu finden. Ein Feuer, ein riesengroßes Feuer. Auch da hat Elia Gott nicht gefunden. Und dann kam eine Stille, ein stilles Säuseln, beschreibt es die Bibel. Und in diese Stille spricht Gott zu Elia. In diese Stille begegnet Gott Elia und den Menschen auch, in einer stillen Zeit. Wie war das bei Jesus? Jesus ging immer an einen einsamen Ort und zu seinem Vater zu beten. Es gibt nicht sehr viele Bibelstellen, die das beschreiben, aber einige. Warum nicht? Weil Jesus immer alleine dort war, um zu seinem Vater zu beten und mit seinem Vater in Kontakt zu treten und mit ihm zu reden. Und ich glaube, in unserer Zeit tobt ein regelrechter Kampf um die Stille. Man setzt sich ins Auto und das Erste, was man tut, laute Musik an. Man fährt in S-Bahn, habe ich euch schon erzählt, wie es dazu geht. Man kommt nach Hause, jeder geht in sein Zimmer, schaltet in eine Kiste an und schon wieder ist es laut. Und auch in manch einer Gemeinde geht es schon so zu. Manch eine Gemeinde kommt auch nicht mehr zur Ruhe. Es ist so schwer auszuhalten, wenn wir eine Gebetsgemeinschaft in der Gemeinde halten und sagen, lasst uns einfach stille werden vor Gott. Einfach gar nichts sagen. Wie lange halten wir das aus? 5 Minuten? 10 Minuten? So schwierig heute in die Stille zu kommen. Und dieses Geräusch, diese Geräuschkulisse merkte man, versteht gar nichts. Wenn ihr sauber geschrien habt, die anderen haben gar nichts verstanden. Und so ist es manchmal um uns herum, laut. Und wir finden keinen Zugang zu Gott. Dann beten wir, rufen zu Gott und haben das Gefühl, die Michelle hat es vorhin auch schon so wunderbar gesagt, unsere Gebete prallen von der Decke ab. Warum? Das ist eigentlich eine Redewendung, die ganz komisch ist. Denn Gott ist nicht da oben, Gott ist hier in unserem Herzen. Diese Gebete können gar nicht von der Decke abprallen. Denn wenn wir reden, reden wir zu diesem Gott, der eigentlich in uns wohnen sollte. Wir müssen gar nicht durch die Decke. Aber viel schlimmer ist noch, Gott spricht zu uns, ruft uns an, in seinem Wort, in der Predigt, vielleicht auch durch andere Geschwister. Doch unser Anschluss ist immer besetzt. Teilnehmer nicht erreichbar. Oder es gibt ein Band, sprechen Sie nach dem Ton oder nach dem Signalton. Und manchmal ist das dann so, auch bei uns Christen, wenn ich mal Zeit habe, dann rufe ich diesen Gott mal zurück, um mit ihm irgendwann zu reden. Aber Gott möchte eine Dauerbeziehung. Gott möchte jeden Tag mit uns reden. Nicht nur dann, wenn wir vielleicht irgendwann mal Zeit haben. Was versprechen sich zwei liebende Menschen? Ich meine jetzt nicht das Eheversprechen, aber so einfach, wenn man sich lieb hat, verspricht man sich, ich will Tag und Nacht für dich da sein. Tag und Nacht für dich da sein. Gott möchte, dass wir Tag und Nacht für ihn da sind. Dass wir Tag und Nacht ein offenes Ohr für ihn haben. Suche nach deiner persönlichen Zeit mit Gott. Mache etwas Besonderes daraus. Gebet ist eine Zeit mit Gott und es sollte die beste Zeit in deinem Leben sein oder des Tages. Nach dem Amen bete weiter. Hans-Peter Reuer ist manchen ein Begriff. Er hat ein Buch geschrieben über das Gebet und es trägt nämlich diesen Titel: Nach dem Amen bete weiter. Was bedeutet Amen? Es heißt nicht Ende, aus, Schluss, alles vorbei, jetzt habe ich mit Gott geredet, das muss reichen. Amen heißt nichts anderes, wieso sei es einfach. Und wir können ruhig weiter beten. Nach dem Amen bete weiter. Eine Gebetsstunde gibt es bei uns in Eching jeden Montag um 20 Uhr. Eine Gebetszeit gibt es in jedem Gottesdienst, nehme ich an. Meine stille Zeit begrenzt sich manchmal auf 5 Minuten, manchmal auf 10 Minuten, ganz unterschiedlich. Vielleicht finde ich hier und da auch mal Zeit, mit meiner Ehefrau zu beten oder mit irgendeinem Freund. Aber ein Paulus lehrt uns was anderes. In allen seinen Briefen, und ihr könnt hier wirklich jeden Brief, den er geschrieben hat, aufschlagen, schreibt er: Betet alle Zeit und ohne Unterlass. Danket und betet. Ich lasse keinen Tag aus. Ich ring im Gebet um euch, Tag und Nacht, steht in Kolosser Kapitel 4. Da muss man sich doch fragen, hat dieser Paulus nichts anderes zu tun gehabt, als nur zu beten, von früh bis abends? Der war unterwegs, dieser Mann. Ganz weite Strecken hat er zurückgelegt. Wo hat er so viel Zeit gehabt zum Beten? Ich glaube, er hat eine lebendige Beziehung zu diesem Jesus Christus gehabt. Er hat ein Gebetsleben geführt. Jesus war immer mit ihm unterwegs, immer in Kontakt, immer dabei. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Wir sollen wachen im Gebet und beharrlich sein. Und es gibt eine Empfehlung an die alle Gläubigen in Römer Kapitel 12. Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet, standhaft in aller Bedrängnis. Gibt es auch ein Lied dazu. Paulus führt ein Gebetsleben, Jesus in ihm alle Zeit. So kann es wirklich gelingen. Es ist nur ein kurzer Abschnitt. Es gibt so viele Bibelstellen, es gäbe so viel zu sagen zum Gebet. Wenn dein Fundament noch nicht gelegt ist, dann bete dieses allererste Gebet: Jesus, komm in mein Herz, verändere mich, lehre mich zu beten. Wenn die Säulen bröckeln, wird der Glaube irgendwann einstürzen. Wir sollten ein Gutachten machen. Versuche, dein Leben in Wir zu führen. Ein Gebet ist immer ein Dialog in einer Beziehung. Gebet ist Reden, Hören, Schweigen, aber auch Anbetung, auch das Singen gehört dazu. Einfach die beste Zeit mit Gott verbringen. Und aus deinem persönlichen Gebetsleben wird der Wunsch entstehen, irgendwann auch für eine Zweierschaft, sich mit jemandem zum Gebet zu treffen, vielleicht mit dem Ehepartner, vielleicht einfach hier in einer Zweierschaft oder in einer größeren Gruppe. Das ist dann der Wunsch von allen Pastoren und allen Gemeindeleitern, dass dann auch Menschen zu einem Gemeindegebet kommen, wo Gebetsanliegen genannt werden, wo viele Bete da sind. Aber das alles entsteht erst aus einer persönlichen Beziehung, aus einem persönlichen Gebetsleben. Es gibt auch einen Notruf. Viele kennen den. Nicht 112, sondern 50,15. Psalm 50,15. Rufe mich in der Not. Es ist gut, dass es diesen Psalm gibt. Es ist gut, dass es diesen Vers gibt. Rufe mich in der Not. Ich sage, Vorsorge ist besser. Vorsorge ist besser, das wird euch hier der Arzt empfehlen. Vorsorge ist besser, nicht nur in der Not Gott anzurufen, sondern dauerhaft in diese Beziehung mit dem lebendigen Jesus Christus zu leben. Er hört Gott Gebete. Er hört Gott Gebete. Nachher habt ihr sehr viel Zeit zum Austausch. Das ist eine gute Gelegenheit, einfach von dem zu reden, was Gott in eurem Leben schon getan hat. Welche Wunder er schon in eurem Leben getan hat. Ich könnte auch schon ein Buch drüber schreiben. Wunderbare Dinge haben wir als Familie mit Gott erlebt. Und ich nehme jetzt einfach noch mal kurz die Zeit zu erzählen. Meine Tochter sitzt hier und deswegen erzähle ich einfach von ihr. Bevor sie geboren werden sollte, haben wir eine Diagnose bekommen von den Ärzten, ein Klinikum Großhadern, sehr renommiert. Normal wissen die alles. Sie sollte schwerst behindert sein. Und ihr könnt euch vorstellen, was für ein Schlag es ist für Eltern, eine solche Diagnose. Und es war so sicher alles, dass wir einfach nur dafür beten konnten, dass Gott uns die Kraft gibt, auch das alles zu tragen und anzunehmen. Jede Woche waren wir in dieser Klinik bei verschiedenen Untersuchungen. Und plötzlich, kurz vor der Geburt, sagen uns die Ärzte, nein, sie wird nicht behindert sein. Sie haben jetzt festgestellt, sie hat ein Loch zwischen der Lunge und Speiseröhre. Eine schwere OP sofort nach der Geburt, aber es kann funktionieren. Wisst ihr, und dann sitze ich da und es bleibt einem nichts anderes übrig, als nur zu beten, auch in diesem Klinikum. Meine Frau im Kreissaal, dann ist das Kind da, dann ist die Elisabeth da, die Ärzte packen es, da waren wahrscheinlich halb Klinikum da anwesend. Sie haben die Kleine nur mitgenommen und sind davon. Und ich sitze weiter da und weiß nicht, was los ist und bete einfach nur weiter. Und diese Ärzte kommen nachher zu meiner Frau und sagen, wissen Sie was? Wir müssen uns bei Ihnen entschuldigen für den ganzen Stress, den Sie erdulden mussten. Diesem Kind fehlt einfach gar nichts. Sie können es sich nicht erklären. Und es bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als in diese ganzen Akten reinzuschreiben, ein Wunder ist geschehen. Wortwörtlich, das haben die Ärzte gesagt. Sie konnten sich nicht erklären, dass dieses Kind einfach ganz gesund zur Welt gekommen ist. Gott wirkt. Und ich denke, jeder von euch hat was zu berichten. Große Dinge, kleine Dinge. Es müssen nicht immer spektakuläre Dinge sein. Guck auf das tägliche Leben, was Gott bewirkt, wie Gott, wie Jesus in deinem, in eurem persönlichen Leben wirkt. Wann waren wir das letzte Mal mit Gott wirklich in einem persönlichen Gespräch, in einer persönlichen Beziehung? Ich möchte schließen und euch einladen, aufzustehen und mit mir das Vaterunser beten. Es ist ein Gebet, das uns Jesus Christus gelehrt hat und das dürfen wir zu jeder Stunde und zu jeder Zeit miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.